This is Headline.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich begrüße euch zur inzwischen 20. Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und was passt eigentlich besser zu einem kleinen Jubiläum als so eine monumentale Veranstaltung, wie wir sie gestern Abend gesehen haben, nämlich SmackDown Live mit dem Draft, mit der Brand Extension. Die Roster wurden geteilt, Raw hat ein eigenes Roster bekommen, SmackDown hat ein eigenes Roster bekommen. Tja, und am Ende waren wir irgendwie alle nicht viel klüger als zuvor, wenn wir es mal so ausdrücken. Ich stelle mich mal nochmal ganz kurz vor, habe ich ganz vergessen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin eigentlich Redakteur und Journalist und Wrestling-Fan, blablabla, wissen ja mittlerweile die meisten. Bei mir ist noch der Florian, der Flo, hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Tag. Und der Kuro aus dem fernen München.
Hi, das bin ich. Guten Tag, ich grüße euch. Hi.
Ja, und wir haben alle uns heute auf dem einen oder anderen Wege die SmackDown-Live-Folge angeschaut. Naja, und danach ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe, eine Headlock-interne Facebook-Gruppe, da ging ja schon so ein bisschen was rum. In meiner Timeline ist auch irgendwie nicht gerade die große Euphorie ausgebrochen. Wie waren eure, naja, Gemütszustände nach dem Draft? Ich fange vielleicht erstmal mit dem Flo an.
Ich hatte mir sehr viel erhofft. Ich hatte mir sehr viel erhofft und bin bitterlich enttäuscht worden tatsächlich.
Kuro, bei dir?
Ja, ich meine, ich als Anhänger des US-Sports habe ja schon die ein oder andere Draft vielleicht mitgemacht, auch so im NBA und im Football-Bereich. Und von daher, ich habe gar nicht so viel erwartet, weil die Draft ist das, was sie ist. Da wird halt zugeordnet, um es aufs Größte runterzubrechen. Ab jetzt wird es halt spannend. Von daher zucke ich so ein bisschen mit den Schultern.
Ach, du meinst, so, das war jetzt mal das Vorspiel für dich, meinst du?
Ja, das war das Vorspiel, genau.
Das Vorspiel zur neuen Ära. Ja, ich weiß nicht, ich fand es eigentlich, es wurde ja groß gehypt. Also ich meine, wenn man sich Social Media angeschaut hat, Twitter, Facebook, die Leute haben spekuliert, sie haben gehofft, es gibt Rückkehrer, das haben wir ja hier auch getan. Sie haben sich überlegt, was passiert, wie werden die Roster zusammengestellt, und dann war es doch alles irgendwie relativ, naja, nennen wir es mal 0815. Also ich fand den Anfang noch ganz okay, also um es mal so ein bisschen aufzudröseln. Auf der einen Seite bei SmackDown haben wir jetzt ja Shane McMahon als Commissioner und Daniel Bryan als General Manager. Bei Raw haben wir das Odd Couple, nenne ich es mal, bestehend aus Stephanie McMahon und Mick Foley. Ja, und die haben dann angefangen, so die Trades, die Drafts mehr auszutauschen. Raw durfte immer anfangen, weil es eben die, keine Ahnung, weil es halt Raw ist und weil Raw 3 Stunden geht, hat Raw immer 3 Picks bekommen, während SmackDown immer 2 Picks bekommen hat. Das waren so die Grundregeln. Dazu war die Regel, dass Tag-Teams kann man als einzelne Draft nehmen, ähnlich wie wir das bei unserem Fantasy-Draft letzte Woche gemacht haben. Und man kann sie aber auch splitten, wenn man es möchte und einen von den Tag-Team-Wrestlern doof aussehen lassen möchte. Ja, den Anfang hat natürlich dann auch Raw gemacht und Stephanie McMahon hat dann auch gleich den ehemaligen Corporate Champion Seth Rollins geholt. Das konterte Shane McMahon mit Dean Ambrose. Dann ging es weiter, Raw holte Charlotte, SmackDown holte AJ Styles und dann kam eigentlich die erste große Überraschung, das war nämlich, dass Raw Finn Balor aus dem NXT-Roster geholt hat.
Riesige Pops. Mein lieber Freund Olaf.
Ja.
Aus dem Rheinischen. Ich fand schon eine ziemlich große Überraschung, dass Charlotte an 3 gepickt wurde. Also ganz ehrlich.
Ganz ehrlich. Dachte ich mir so, das hat mich zwar auch überrascht, aber das war so innerhalb der Logik, fand ich das noch halbwegs schlüssig. Weißt du, wenn die einen den Herren-Champion bekommen, dann bekommen die anderen halt den Damen-Champion.
Das fand Findest ich eigentlich, du? Also ich fand das so wie jetzt so die Women Division in den letzten Monaten gehandhabt wurde. Ich meine, es war ja immer irgendwie so von der Diva Revolution irgendwie die Rede, aber davon habe ich jetzt im Hauptroster nie wirklich was gemerkt. Deswegen war ich doch eigentlich ziemlich überrascht, dass Charlotte auf jeden Fall, also dass sie unter den ersten 3 war. Also damit hätte ich niemals im Leben gerechnet. Niemals.
Okay. Ich habe das halt so als Konter gesehen auf den Pick von Dean Ambrose. So habe ich das gesehen. Fandst du auch ein bisschen merkwürdig, weil, wie du schon gesagt hast, ist halt eigentlich so ein bisschen antiklimatisch, aber so im Nachhinein kann ich damit fast noch leben, sagen wir es mal.
Ja, klar, ich meine, es ist ja auch voll cool. Man hat ja gesehen, so was die Damen bei NXT in der Lage sind. Ich fand jetzt irgendwie immer so, dass so bei bei der WWE jetzt die nie so wirklich ihr volles Potenzial zeigen konnten. Aber ich finde es gut. Also wenn sie jetzt darauf auch Taten folgen lassen, entsprechende, dann bin ich vollkommen zufrieden. Und Finn Bella ist natürlich geil. Ich mag den.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was sie aus ihm machen werden. Ne? Also um mal so ein bisschen vorzugreifen, es wurde ja, der Club wurde ja gesplittet. Das heißt, AJ Styles ist zu SmackDown gegangen und Karl Anderson und Luke Gallows sind bei Raw gelandet. Es ist ja seit geraumer Zeit der Bella Club, also der ehemalige Bullet Club, bestehend aus Finn Bella, Karl Anderson und Luke Gallows im Gespräch. Da kann man jetzt ja so ein bisschen vermuten, dass man den wieder aufleben lässt, oder?
Ja, fände ich auch gut.
Ich glaube, das würde auch Finn Bella vielleicht die Anfangsphase ein bisschen erleichtern, bevor er dann vielleicht mit seinem... Ich will ihn noch gar nicht als Demon so im Hauptroster sehen, sondern ich will erstmal ihn selbst sehen und dann darf er halt irgendwann in einer bestimmten Fehde darf er dann wieder den Demon auspacken. Die White Family ist auch dezimiert worden. Da ist ja Bray Wyatt und Eric Rowan sind ja beide zu SmackDown gegangen und Braun Strowman ist zu Raw gegangen, ist jetzt einzeln unterwegs. Ich vermute, dass man auf lange Sicht Luke Harper wieder zu der ursprünglichen White Family hinzufügen wird, dass man da wieder ein Dreier-Stable hat, also bei SmackDown dann. Und Braun Strowman, mal sehen, wie der sich halt eben als Einzelwrestler schlägt. Also ich meine, er hat offensichtlich einige Freunde im Backstage-Bereich. Es wurde ja auch letztes Jahr schon gemunkelt, dass er ja gegen Undertaker bei WrestleMania hätte antreten sollen.
Ja.
Das hat man sich dann auch ziemlich schnell wieder anders überlegt, zum Glück. Wie findet ihr das? Also jetzt um gleich mal den nächsten. Und die Lucha Dragons haben übrigens auch, sind auch gesplittet worden. Also da,
ach, stimmt.
Da ist Kalisto, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Kalisto ist halt zu SmackDown gegangen und Sin Cara ist bei Raw gelandet. Und bei Raw, das wurde ja letzte Woche angekündigt. Nee, stimmt gar nicht, wurde am Montag angekündigt. Und bei Raw findet ja die Cruiserweight Division jetzt demnächst wieder statt. Das heißt, wir sehen auf einmal wieder Light Heavyweight Action, wie es halt früher der Fall war. Resultierend aus dem Erfolg des Cruiserweight Classic Tournaments. Und ich verstehe es halt nicht, warum man im Prinzip den vielleicht charismatischsten Luchador aus dem gesamten WWE-Roster irgendwie auf einmal jetzt zu SmackDown packt.
Versteht ich verstehe das? Ohnehin nicht, warum die Cruiserweight Division nicht bei SmackDown gelandet ist. Also ich finde, mit Daniel Bryan als GM wird es da, glaube ich, viel mehr Sinn machen.
Ich glaube, das ist einfach nur wegen der Zeit, um die 3 Stunden halt zu füllen.
Ja, aber
klar, ob es Sinn macht oder nicht, das ist auch so die Overall-Frage, die man sich über den kompletten Draft stellen kann. Warum macht jetzt gerade der Pick Sinn und das Ganze Sinn? Also ich habe das Ganze irgendwie, also die komplette Draft hat für mich irgendwie nicht wirklich großartig irgendeinen Sinn ergeben. Ich habe nirgendwo irgendwie eine großartige Story gesehen oder irgendwelche Story-Möglichkeiten, abgesehen von jetzt John Cena und AJ Styles. Pff, ansonsten,
na. Ah, vielleicht ist das ja so wie Marvel-Universum. Da kommt halt einfach mal so ein Reboot und alles ist auf Null.
Und dann sehen wir schon wieder John Cena gegen Randy Orton.
Nun, es gibt auch nur so und so viele Marvel-Helden.
Naja, das Marvel-Universum ist schon deutlich größer, aber wie gesagt, es ist halt im Endeffekt, hast du halt teilweise jetzt wieder Matchups oder du wirst wahrscheinlich wieder Matchups haben, die hast du schon vor Jahren gesehen. Fehlen halt jetzt nur noch die neuen Charaktere, oder Charaktere, die neuen Wrestler, die jetzt noch dazukommen, die halt erst verpflichtet worden sind. Oder halt zum Beispiel, die jetzt auch bei NXT wieder einschlagen werden. Also, wie gesagt, ich bin halt grundsätzlich echt skeptisch, um halt das aufzugreifen, was Olaf heute Morgen getwittert hat oder auf Facebook geschrieben hat. Und ja, man wird halt schon sehen, ne?
Ja, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ich meine, man kann sich jetzt daraus versprechen, dass halt eben die Leute, die vielleicht vorher nicht so viel Rampenlicht abbekommen haben, dass die jetzt vielleicht einen neuen Charakter entwickeln können. Das wird ja zum Beispiel bei Tyler Breeze und Fandango wird es ja gemunkelt, dass die beiden auch irgendwann jetzt auf lange Sicht ein Makeover bekommen werden und nicht mehr nur dieses Model-Gimmick haben werden, sondern halt eben auch ein bisschen ernster in die Tag-Team-Division eingegliedert werden sollen. Da sind ja einige Wrestler dabei, die im Prinzip mit mehr Character-Build zu etwas Großem gemacht werden können. Ich sehe zum Beispiel auch Rusev bei Raw als jemanden, der, wenn man den jetzt wirklich wieder als Kampfmaschine etabliert, der dann auch auf lange Sicht in irgendeiner Form ins große Titelrennen eingreift und nicht irgendwie den US-Title irgendwie durch die Gegend schleppen muss. Das ist ja die Hoffnung, die man dahinter hat, aber letztlich ist es eigentlich so wie, sehe ich es ganz ähnlich wie Florian gerade, also mir hat auch der rote Faden gefehlt in diesem gesamten Konstrukt des Drafts. Es war halt wirklich eigentlich nur das, was Kuro gerade eben aus den anderen US-Sportarten angesprochen hat, sondern es war halt einfach nur, wir teilen jetzt mal zu. Das hat im Prinzip eigentlich nur diesen Sports-Charakter gehabt, aber mir hat dabei eigentlich vollkommen das Entertainment gefehlt.
Ja. Und sehr gut, sie hatten ja noch zwischendrin, muss man ja noch sagen, es war ja die erste Sendung von SmackDown Live. Und die hatten zwischendrin auch noch Matches und abgesehen von dem großen Titelmatch, sag jetzt mal von Ambrose gegen Rollins, hat sich da irgendwie auch nichts großartig wiedergespiegelt. Klar, du hast halt diesen Enzo, Amore und Cass zusammen mit Cena gegen The Club und AJ Styles gehabt, aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so ein bisschen faden Beigeschmack gehabt.
Ja, matchmäßig war da gestern, wie du gerade schon gesagt hast, bis auf Ambrose gegen Rollins nicht viel los.
Kuro, wie hat gar dir keine dieses, Matches machen sollen.
Wie hat dir dieses Segment-Match mit Bray Wyatt gegen Xavier Woods gefallen? Wie gefällt dir die Story insgesamt?
Ich finde es ganz nett, weil man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass da auch irgendwie die WWE so ein bisschen was Neues probiert. Auch jetzt mit diesem Backyard-Segment.
Stimmt, das hatte ich nicht mehr im Kopf.
Das Compound, die Compound-Schlacht.
Ja, auch wenn das war ich ziemlich das, also ich meine, das war auch einfach nicht gut. Also klar, es
war besser. Das war super.
Das war besser als das TNA-Ding.
Hey!
Das war einfach jeder Mensch, der sagt, dass er sich gut unterhalten gefühlt hat, aus diesem, wie hieß das?
The Deletion, Final Deletion.
Ja. Ey, ich fand das dafür. Ich hab mich so geschämt, als ich das gesehen habe. Ich fand das richtig peinlich. Ich fand das richtig peinlich. Das Backyard-Segment, das war halt cool. Also sie hat nicht immer so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es saß da irgendwie jemand, der hat das geschnitten und der hat so gesagt, der hat so gerade so das Schnittprogramm entdeckt. So, okay, ich nutze mal diesen Filter und nehme ich mal hier diese Blende. Und beim nächsten Cut nehme ich eine andere Blende. Das
stimmt. Ich fand
ey, es gibt ja noch mehr Blenden und dann lasse ich das von unten nach oben faden, von innen nach außen und das fand ich so, also geschnitten fand ich das richtig schrecklich.
Also mir gingen auch die ganzen Filter echt auf den Sack, also so, dass man es war für mich, für meine Augen anstrengend zu schauen, das auf jeden Fall.
Aber so von der Machart, also was sie da so, also so wie die Protagonisten sich gezeigt haben, fand ich es geil. Also es war halt stellenweise auch kompletter Quatsch.
Ja, natürlich, mit der Axt.
Ja, aber da waren schon so ein paar Aktionen dabei, wo ich dachte, oh, das sah schmerzhaft aus. Also ich fand's besser als das TNA-Ding, aber es war immer noch so.
Ja, es war halt das, was ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt habe, im vorletzten. Man hat halt eben gemerkt, dass da jemand ist, der wieder den Filter drüber gepackt hat. Weißt du, da hat irgendjemand gesagt, so, wir haben jetzt eine coole Idee, wir wollen eine Schlacht hier irgendwo auf dem Feld machen und die White Family soll ihren Texas Chainsaw Massacre Charakter ein bisschen nach außen kehren. Aber dann macht man nicht das Texas Chainsaw Massacre, sondern man dampft das halt ein bisschen runter auf Wrestling und auf PG und darauf, dass Zuschauer nicht wie du sich beschämt abwenden und künftig nur noch UFC gucken oder sonst irgendwas. Nein, es ist, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht und ich fand auch interessant, wie sie halt die Kamerawinkel gewählt haben. Also es waren ja wirklich Anspielungen an Horrorfilme und so da drin. Gerade in den letzten Szenen, wo dann Xavier Woods weggeschleppt worden ist und so. Ja, das fand ich schon ganz geil. Also
mir das war schon ganz cool. Ich fand das Ende auch sehr, sehr cool.
Ja.
Als die Lichter auf einmal angegangen sind, da standen super viele Menschen. Das fand ich schon sehr, sehr nice. Von daher, ich finde es, so die ganze Fehde finde ich nett. Ich weiß nicht, wo sie hinführen wird, ganz ehrlich.
Ja, erstmal gar nirgends, weil die Roster haben sie ja gesplittet.
Ja, aber die können jetzt nicht einfach sagen, so das war's.
Doch, doch, das ist es ja. Du hast ja gerade selber schon gesagt, das ist wie beim.
Ja, aber das macht doch alles keinen Sinn.
Willkommen bei der WWE, mein Freund.
Lass doch wenigstens vorher noch irgendwas zu Ende erzählen.
Du hast das Konzept verstanden. Möchtest du bei uns arbeiten?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, vielleicht packen sie auch Luke Harper dann zu Raw und dann können die, also Luke Harper und Braun Strowman dann irgendwie bei Raw gegen The New Day weiterfehlen, weil The New Day sind ja geschlossen zu Raw gedraftet worden und wir wissen aber auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Also gerade die Titelträger, ist es jetzt so, dass auf einmal nur noch Raw Tag-Team-Titles hat? Müssen die Tag-Team-Champions irgendwie touren? Das heißt, müssen die bei beiden Shows auftreten? Wechseln die irgendwie alle 2 Tage? Wie läuft das? Oder haben wir demnächst wieder zwei Tag Team Champion, zwei World Champion und sowas. Das ist ja alles noch nicht bekannt. Also
wurde nicht gesagt, dass es auf jeden Fall zwei World Champion geben wird.
Zwei World Titles. Nee, das wurde nicht gesagt, aber
Das
ist noch nicht offiziell bestätigt. Es wird halt lauthals gerüchtet, aber es ist noch nicht bestätigt. Ich finde das übrigens ziemlich scheiße, wenn das so wäre.
Ich rechne jetzt eigentlich fest damit, dass jetzt nächste Woche Raw ist, Stephanie rauskommt und sagt so, ja, ich meine, Dean ist jetzt bei SmackDown, Seth, hier hast du deinen eigenen Gürtel.
Naja, es kommt erstmal also Bracket, da kommt ja erstmal noch das Pay-Per-View. Weißt du nicht, ob Seth den Titel holt und.
Genau, ich tippe übrigens für Breaking Ground auf irgendeinen Swerve-Finish hier, wie jetzt bei Raw irgendwie. Irgendwie sowas ganz Doofes, sodass man dann sagen muss, oh nee, eigentlich haben wir ja zwei Champion. Und irgendwie
jetzt Gott, Roman
Reigns wird von zwei Leuten gepinnt und auf einmal mal zwei Champion. Und dann bekommt halt jeder einen.
Oh, ja, oh Gott, Olaf, ich
schwör's nicht. Ganz Plumpes kommt.
Weißt du, und dann haben irgendwie zwei dicke Kinder den Lolli und auf einmal haben wir zwei Champion-Gürtel.
Apropos dicke Kinder, ich muss mal auf die GMs nochmal kurz eingehen. Und zwar, Daniel Bryan finde ich super. Kann man einfach nichts meckern. Ich finde tatsächlich so die Chemie zwischen Bryan und Shane McMahon finde ich großartig. Ich weiß nicht, die passen irgendwie zusammen. Aber Mick Foley und Stephanie McMahon, es ging ja gar nicht. Allein schon, ich weiß nicht, ich habe es ja gesehen, der erste Pick, der gemacht wurde, da hat ja Stephanie sozusagen Mick Foley komplett übergangen, als sie es dann bekannt gegeben hat, wen sie als Ersten, also dass sie als Erstens Rollins picken. Und ich weiß nicht, du könntest es vielleicht sogar schon als Storyline-Beginn irgendwie sehen, dass das irgendwann Mick Foley sagt, hey, nee, ich habe keinen Bock mehr, weil ich mich irgendwie ein bisschen benutzt fühle, auch wenn er von vornherein sagt, dass er sich nicht benutzt fühlt. Und ich finde einfach, dass die zwei überhaupt keine Chemie haben.
Das ist halt schwierig. Ja. Ich meine, wer lässt sich nicht gerne von Stephanie McMahon benutzen? Nein, aber ich glaube, das sind halt so die ersten Vorreiter auf eine größere Geschichte, die dann vielleicht Survivor Series oder sonst irgendwas dann ihren ersten Abschluss finden wird. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Wochen so weitergehen wird, dass halt eben Stephanie so ein bisschen versucht, ihre dominante Art auszuspielen und Mick Foley halt, der nette Kuschelbär, der dann doch häufiger mal ist, dann dass er so auf die lustige Schiene versucht und so, bis er dann halt irgendwann sagt, so hör mal, ich hab die Schnauze voll, ich mache jetzt hier mein Ding.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und dann vielleicht machst du bei Survivor Series machst du dann ein Team Foley gegen Team Stephanie.
Mit Hunter
Team
wahrscheinlich.
Team Raw vs. Team SmackDown.
Das wird's, ganz ehrlich, das wird es wahrscheinlich auch wieder geben irgendwann.
Ja, es gab es ja früher schon, die Bragging Rights Events und so, da gab es das ja mehrfach, dass Raw gegen SmackDown angetreten ist und jedes Mal hat man gejubelt, wenn SmackDown gewonnen hat, weil man gedacht hat so, yeah, jetzt ist SmackDown endlich gleichberechtigt und die Woche drauf war es dann schon wieder scheißegal.
Und wisst ihr, was ich am bemerkenswertesten fand? Wir sind jetzt bei Pick 5 und es ist immer noch kein John Cena.
Ja. Ja, das ist sehr merkwürdig. Aber ich glaube, wir gehen auch den ganzen Draft jetzt nicht komplett im Einzelnen durch. So spannend waren das jetzt auch wiederum nicht. Also die Überraschungen und so.
Gab es denn bei euch irgendeinen Pick, den ihr sagt, okay, den fandet ihr gut, dass er da hingegangen ist? Abgesehen von Bella?
Also ich fand halt nichts überraschend. Das war halt so mein Problem. Also das war halt alles, wie Kuro gerade schon gesagt hat, da muss man jetzt mal abwarten, ob das gut oder schlecht war. Also weil eigentlich hat jetzt ja keine Brand eine eigene Identität. Früher war es ja so, SmackDown war Wrestling und Raw war Entertainment. So, die Big Guys und die großen Charaktere. Und bei SmackDown gab es halt eben das beste pure Wrestling. Das passt jetzt ja schon wieder gar nicht mehr zusammen, weil du auf einmal bei Raw Leute wie Sami Zayn und Cesaro hast, die eigentlich seit jeher die Workhorses der Company sind oder von NXT sind und jetzt auf einmal bei Raw gelandet sind. Sprich, diese Identität gibt's nicht mehr. Was ist SmackDown dann?
Also ich hätte auch felsenfest damit gerechnet, dass Cesaro zu SmackDown geht.
Ich
hätte
auch
felsenfest damit gerechnet, dass Cesaro viel höher gepickt wird. Genauso wie Kevin Owens.
Kevin Owens war eine Frechheit.
Das
war eine Frechheit. Ich habe vor der
Glotze gesehen. Pick 11 bei Raw.
Ja, aber das, entschuldige, der ist bei Raw, ist im Endeffekt ist er nach The Miz gewählt worden und nach auch jemanden wie Becky Lynch. Also nichts gegen Becky Lynch, aber es ist Becky Lynch und das andere ist Kevin Owens, verdammt.
Ja,
nach Rusev, nach Chris Jericho.
Nicht ganz ehrlich?
Jericho, aber Jericho ist inzwischen echt alt. Und dann Kevin Owens ist eigentlich für mich ein kommender Main-Eventer und der die Company noch tragen kann. Und Jericho ist, klar, du brauchst jemanden, der die Leute aufbaut, aber das hätte man ja auch anders machen können, weil du trotzdem zuerst Kevin Owens und danach Jericho. Und so war das echt ein Schlag ins Gesicht für Leute wie Cesaro und Kevin Owens.
Ganz ehrlich, Cesaro hätte mit Baron Corbin wechseln sollen. Also die Picks hätten getauscht werden müssen.
Ja.
Du meinst Baron Corbin zu Raw und
Cesaro? Nee, genau. Als Baron Corbin, also das war, was war das der Pick? Der 18.
Achte, der 8.
Der 19. insgesamt.
Ja, aber der 8. halt für SmackDown.
Ja.
Das hätte Cesaro sein müssen. Und von mir aus Baron Corbin dann bei Raw an dem Cesaro-Spot.
Ja, es ist halt wieder traurig. Das ist eigentlich
ich meine, so fucking Big Show! Wann hast du das letzte Mal Big Show gesehen?
Ja. Gestern.
Ja. Nee, da war er doch gar nicht da, oder? Da war nur ein
Trailer. Er stand im Back, Backend wollte ich jetzt schon
Ah,
sagen.
aber wann hast du ihn mal richtig gesehen?
Puh.
So im Sinne von aktiv, im Sinne von vielleicht auch nicht scheiße.
Das war, glaube ich, also nicht scheiße, weiß ich nicht, aber das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war noch zu Authority-Zeiten.
Ja, warte mal ab, wir kriegen das tausendste Mal Roman Reigns gegen Big Show, damit Big Show Roman Reigns aufbauen kann.
Ich
Mal
weiß auch
wieder.
nicht. Ja, das
Mal
ist so.
wieder. Nee, es ist, ich finde es auch, also ich finde, dass WWE hat halt keinen guten Job gemacht, seine jungen Talente wirklich zu positionieren und auch
Ja.
klar zu erklären, zu den Leuten stehen wir jetzt und die läuten es eine neue Ära ein und dann wird irgendwie ein Chris Jericho vor einem Kevin Owens gewählt und ein Cesaro beschwert sich dann im Interview
Oh
ziemlich.
ja, das war ja richtig krass.
Also das fand ich ziemlich lautstark, wie er halt gesagt hat, so hör mal, ich bin nicht zufrieden damit, wie ich gepickt worden bin und ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass ich irgendwie höher eingestuft werde, aber offensichtlich ist es so, offensichtlich muss ich mich jetzt irgendwie weiter nach vorne kämpfen und ich fand es auch ganz sympathisch, als er dann gemeint hat, so ja, und ich spreche nur mal 5 Sprachen und deswegen stolper ich nur mal manchmal über meine eigenen Worte, aber ich spreche die Sprache eben im Ring und da ist das, wo ich halt abliefere und ja, ich weiß halt nicht genau, ob das auch halt vielleicht ein Charakter-Ansatz ist, dass er halt jetzt so ein bisschen den frustrierten Midcarder mimt, der dann sich durch die Reihen kloppt und da vielleicht irgendwie Motivation draus zieht. Ich weiß es nicht, aber ich hab da wirklich sehr laut geflucht über Kevin Owens und Cesaro. Das war halt eben
Ja.
echt furchtbar.
Man
Weil
muss,
sie
man
sollen
muss.
sich einfach zusammenschließen und jeden vermöbeln. Cesaro kann von mir aus auch wieder Heel werden oder was auch immer, vielleicht zumindest mal irgendwas werden. Das
Und
stimmt, ja.
dann verprügeln die einfach alle. Ich weiß, das wird
Ich
nicht passieren, außer in meiner eigenen WWE 2K GM Welt.
Genau.
Aber dann da werde ich abliefern dann. Auch Enzo Amore und Colin Cassidy auch viel zu niedrig dafür, wie die von den Fans einfach gefeiert werden.
Ich muss übrigens auch dazu sagen, ich bin ein bisschen erstaunt. Ich gucke mir ja nochmal die Liste an. Und es war doch die ganze Zeit von vornherein die Rede, dass es 5 NXT-Ups geben wird,
Nee,
oder?
sechs.
Ah, 6, okay, gut, dann hat es sich
Sechs.
erledigt.
Aber es sind
Aber komm.
trotzdem 7 eigentlich, wenn du genau mitzählst, wenn du Eva Marie halt nicht als WWE
Ja.
Main Roster Stay irgendwie bezeichnest, sind es halt trotzdem 7. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
Also ich bin ja ein riesengroßer Fan, was heißt riesengroß, aber ich bin ja ein Fan, seit ich die mal persönlich getroffen habe.
Ja, weil die rote Haare hat und scharf ist.
Also sie ist halt wirklich schon hübsch. Also sie ist wirklich hübsch.
Auf jeden Fall finde ich das so schön, dass die meisten NXT-Picks ja für SmackDown dann waren, also 5 Stück im Endeffekt, mit Eva Marie dazu
Ja,
gezählt.
aber es waren jetzt auch keine Top-Picks. Also es ist jetzt nicht böse gemeint. Eva Marie und Carmella und Mojo Rawley ist doch auch noch mit dabei, oder?
Ja, und
Das sind doch
Alexa
keine
Bliss.
Top-Picks. Das verstärkt doch keine Brand. Das ist
Wo ist eigentlich Samoa
Auffüllware.
Joe?
Stimmt?
Ja, Samoa Joe ist Champion. Das wird noch ein bisschen dauern, bis der hochkommt.
Ja, als ob das irgendwie irgendjemand aufhalten würde.
Also weißt du was, ganz ehrlich, ich möchte jetzt einfach mal hier festhalten, dass der Fantasy Draft Pick, der von David und dem anderen Kollegen gemacht wurde, wesentlich besser ist. Vor allem, komm ganz ehrlich, du hast da RVD und Co., du hast den Under als Helga und du hast die Hardy Boys, du hast hier, da wo wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, wie hieß er nochmal, der jetzt bei Luchador Underground ist, der Johnny Mundo, den
Genau, John
finde
Morrison.
John Morrison finde ich
Ja, ich bin
super.
riesiger John Morrison-Fan.
Ist super, weißt du, und das sind halt so Agents, die ich halt gerne reingepackt hätte, aber kannst halt nichts machen.
Naja, ich frage mich auch, also zu einem normalen Draft, auch bei der NBA, gehört es doch eigentlich auch dazu, dass man Free Agents holt, oder? Kuro, vertue ich mich da? Theoretisch?
Nee, also bei einer Draft ist es ja eigentlich so, dass halt College-Spieler gezogen
Ja, okay.
werden. Und eigentlich ist es auch so, dass das schlechteste Team anfängt. Also hat halt die größte Chance darauf, halt den höchsten Pick zu haben. Also eigentlich hätte SmackDown anfangen sollen, wenn wir schon halt
Es ist Wrestling, da
wahrheitsgemäß
gibt es
bei der
das nicht.
Draft sind. Aber Free Agents eigentlich nicht. Also die
Ja,
sind nicht
klar.
in der Draft.
Ja, aber da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zu. Was sagt ihr denn dazu, dass American Alpha zu SmackDown gekommen sind? Werden die jetzt da eine große Rolle spielen? Und überhaupt, wie gefällt euch die Tag Team Division von den beiden Ligen?
Also ich finde das gut, dass die da sind. Ich meine, mehr kannst du ja nicht sagen. Was willst du jetzt dazu sagen? Also wir müssen jetzt erstmal, ich würde jetzt noch so 1, 2 Monate abwarten, bevor ich tatsächlich irgendwie irgendwas zu diesen Kader-Konstellationen sagen kann.
Also wenn ich hier
Also
durchscrolle, haben wir bei SmackDown Tag-Teams wie die Hype Bros, die Usos, Breezango und jetzt eben noch American Alpha. Also ich finde, das gibt zumindest so ein bisschen Mut, ja, dass da ein paar schöne Matches bei rauskommen können.
Wäre Ascension noch, aber die sind ja eher so...
Ja, ja, Ascension, ey. Wie man auch einfach Ascension so verheizen kann.
Ja, die waren so super bei NXT damals.
Ja, das waren der Hammer.
Ich weiß noch, als ich das war tatsächlich die erste Folge, die ich live gesehen habe, seit ich wieder angefangen habe, mich für Wrestling zu interessieren, als die dann hochgekommen sind.
Ja, aber das funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht so ein Tag-Team hochbringen und sagen... Wir sind die neuen Road Warriors und wir führen das alles ad absurdum und auf einmal sehen sie halt genauso aus und dann werden sie halt verjobbt von vorne bis hinten. Also das klappt halt nicht. Also nichtsdestotrotz, ich finde den Aufstieg von American Alpha super. Mir gefallen die beiden halt als Tag Team sehr gut. Und auch da muss man halt abwarten, macht man ein Tag Team Title oder macht man zwei? Weil ich finde halt eben, wenn du jetzt mal grob überschlägst, wir haben, glaube ich, bei SmackDown 6 Teams, ich glaube bei Raw sind es auch so um den Dreh. 5 oder 6, das ist eigentlich zu wenig für eine wirklich runde Tag-Team-Division, selbst wenn du damit jede Woche nur eine Show füllen musst. Ich finde es ein bisschen wenig und ein bisschen dünn und irgendwann, wir kennen ja WWE und gerade dadurch, dass du halt dann eben zwar die eine Stunde Smackdown hast, dann hast du aber noch die andere eine Stunde Superstars mit dabei, das läppert sich dann halt doch irgendwie zusammen und ständig hast du dann wahrscheinlich die gleichen Aufeinandertreffen. Und
ey, von mir aus kann es ein Titel bleiben. Und dann gibt es halt bei jedem Pay-Per-View ein Match zwischen dem Number One Contender aus dem anderen Roster.
Ja, es wäre vielleicht auch gar keine doofe Idee, wenn man quasi intern lässt man die Number One Contender in den beiden Brands erstmal aufeinander treffen und dann vielleicht beim nächsten Pay-Per-View halt gegeneinander und daraus resultiert dann der absolute Ober-Number-One-Contender sozusagen. Und der darf dann um den großen Titel antreten. Frage ist halt nur, was macht man derweil mit dem Champion? Anderer Aufsteiger, diesmal dann zu Raw, ist Nia Jax. Was sagt ihr dazu? Alle haben ja mit Bayley gerechnet, dass die auf jeden Fall hochkommt. Jetzt ist es Nia Jax. Oder da gehen die Meinungen sehr zu auseinander.
Ich bin Team Bayley. seitdem ich bei NXT TakeOver Brooklyn war, wo ich einfach das beste Match des Jahres gesehen habe. Bayley gegen Charlotte. Nee, das war Bayley gegen Sasha Banks, oder? Jedenfalls irgendwie eins von den beiden.
Es war Bayley gegen Sasha Banks. War's.
Wie ich halt involviert bin. Das war halt einfach, das war ein unfassbares Match. Und seitdem bin ich auch ein riesiger Fan von Sasha Banks. Also ich hätte lieber Bayley gesehen.
Seht ihr so, dass Nia Jax zu grün ist noch fürs Main Roster?
Komm, dann kannst du auch Braun Strowman irgendwie in die Hand halten, der irgendwie ziemlich grün hinter den Ohren noch ist.
Okay, das ist ja jetzt auch. Das sind zwei unterschiedliche Charaktere, ne?
Ja, also ich habe damit gerechnet, dass Nia Jax hochkommt. Gleichzeitig hätte ich aber auch gehofft, dass Bayley halt hochkommt. Andererseits denke ich mir eben so, vielleicht braucht auch Bayley einfach einen größeren Auftritt. Vielleicht hat man sie deswegen noch so ein bisschen aufgehoben, wisst ihr? Also ich vermute ja, dass, auch wenn es jetzt schon dementiert worden ist, ich vermute trotzdem, dass Bayley bei Battleground den Aufstieg schafft und dann eben als geheime Partnerin von Sasha Banks gegen Dana Brooke und Charlotte antritt. Das ist mein Tipp.
Dann hast du mich aber jubeln.
Ja, aber ich glaube, vielleicht wollen sie für die einfach so ein bisschen mehr Hype noch kreieren, als das jetzt ohnehin schon der Fall war. Dass die Leute wirklich sie einfach sehen wollen und dass sie nicht einfach so in den Pott geschmissen wird, wisst ihr?
Ja.
Also, das ist halt so meine leise Vermutung. Aber ansonsten kann ich mit Nia Jax leben, vor allen Dingen. Ich mag sie gerne. Also wir haben letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde Nia Jax als Anti-Diva so ein bisschen ganz hervorragend und von ihrem Kampfstil, wenn sie eine gute Gegnerin hat, eine erfahrene Gegnerin, wie wir es ja zum Beispiel mit Bayley gesehen haben, oder dann auch demnächst gegen Charlotte, dann kann da, glaube ich, auch ein richtig cooler Kampf bei rauskommen, eben weil sie halt eben einen anderen Kampfstil fahren kann, als das die meisten anderen Diven können.
Ich meine, das tut natürlich halt der Women Division halt auch gut. Also ich warte halt immer noch auf diesen Zeitpunkt, wo es im Main-Roster mit der Women-Division halt richtig losgeht. Also das habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Mir ist im Zweifelsfall jedes Mittel recht. Aber ich glaube, ich hätte mich immer noch mehr über Bayley gefreut.
Ich hätte mich über so Return von älteren oder ehemaligen WWE-Frauenstars gefreut, wie Trish Stratus oder so. Aber gut.
Ja. Ich habe ja übrigens, um diesen Rückkehrer-Aspekt so ein bisschen aufzugreifen, ich habe ja gedacht, als der Main Event vorbei war, also da haben wir es ja gesehen, dann hat dann Dean Ambrose hat den Titel klar verteidigt gegen Seth Rollins nach den Dirty Deeds, nach dem Double Arm DDT. Und da dachte ich so, jetzt schmeißt Stephanie irgendeine Arschloch-Aktion irgendwie in die Waagschale und haut irgendwie einen Free Agent rein, den sie hintenrum verpflichtet hat. Dachte ich mir so, weißt du, so nach dem
Motto. Womit hast du dann gerechnet? Mit was für einem Kaliber?
Ich weiß es gar nicht. Und wenn es halt tatsächlich Triple H selber gewesen wäre, weißt du? Keine Ahnung.
Bitte nicht.
Ja, aber irgendjemand, Kurt Angle, weißt du was, irgendwas Verrücktes. Boah,
Kurt Angle?
Goldberg. Das,
nee, nicht Goldberg.
Warum mag Goldberg, ey?
Niemand mag Goldberg. Niemand mag Goldberg. Nein, irgendjemand. Also wie gesagt, im Zweifelsfall Triple H nochmal. Aber irgendwas, dass irgendwas Überraschendes noch passiert. Und das war halt eben das, was mir diesen gesamten Draft über gefehlt hat, waren die Überraschungen. Da hatte nichts, hatte einen Impact. Also dann sind die Leute, sind halt dann, oh ja, John Cena ist an Nummer 5 oder 6, nee, 7 gedraftet worden oder sowas. Also das allein, 7 war es, als Nummer 3 bei SmackDown. Und das allein hatte ja schon keinen Impact, weil Leute gedacht haben, hä, was? Und irgendwie hat sich diese, ja, diese Lethargie auch im, quer durch die ganze, gesamte Show gezogen. Also da wollte irgendwie, die Leute wollten das eigentlich feiern, aber irgendwie war es dann halt doch nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Also
ja, die andere, ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits, es ist, also, eine Draft ist eine Draft. Und klar, kannst du da vielleicht ein bisschen was rausholen bei der WWE, ne? Ich glaube, ich hätte einfach auf die Matches komplett verzichtet.
Aber dann wär's, dann hättest du einfach nur dieses Network-Special anschauen müssen, das war ja.
Stattdessen hätte ich dann halt einfach so, hey, so ein bisschen mehr, noch mehr Fokus auf die Draft, also ausschließlich. Vielleicht mit mehr Backstage-Segmenten, wenn dann halt so, okay, das waren die ersten 10. Wir reden jetzt mit ein paar Leuten, die noch nicht gedraftet wurden. Also mehr sowas. Mit mehr davon. Ich meine, es wurden ja immer wieder Leute interviewt, ne? Aber ich hätte halt einfach mehr davon. Also mehr.
Scheiß auf die Matches. Wieso willst du denn auf einmal WWE zu einem seriösen Sportprodukt machen?
Ja, ey, wenn sie schon eine Draft, wenn sie das schon so machen, dann das hätte man einfach knackiger machen können. Also es geht mir um die Knackigkeit. Es geht mir einfach um den Knackigkeitsgehalt.
Also, was mir halt auch noch komplett gefehlt hat, also vielleicht du willst da ein bisschen mehr die Knackigkeit haben, ich will halt ein bisschen die Storylines und die Charaktere haben. Beim ersten Draft 2003, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das, da hatten wir ja auf der einen Seite Vince McMahon, auf der anderen Seite Ric Flair. Und die beiden haben das so verkörpert, als ob sie sich gehasst haben. Als ob es für die um Leben und Tod geht, den anderen aus dem Sports-Entertainment-Business zu kegeln. Was natürlich Blödsinn war, aber scheißegal. Hauptsache, es wird irgendwie dargestellt. Und ich fand, dass die beiden GM-Commissioner-Paare haben diese Intensität halt zu keinem Zeitpunkt rübergebracht.
Ja, aber hätte das Sinn gemacht?
Ja.
Die gleiche Intensität? So, ja, ich hasse dich auf einmal.
Nein,
Fauli, ich bin Daniel Bryan und ich finde dich jetzt richtig scheiße, du Schmock.
Ja, das haben sie ja schon angedeutet, aber ich erinnere nur daran, dass Vince McMahon, als er damals seine Kinder da in die Position gebracht hat, noch groß angekündigt hat, hier, ihr sollt euch zerfleischen und so. Und das will er sehen. Und stattdessen kriegen wir irgendwie zwei erwachsene Geschwister, die miteinander WWE-Memory spielen. Das war doch einfach viel zu wenig. Das war viel zu wenig Drama. Und dann siehst du dann einen Stephanie, der zu Shane McMahon sagt so, huh, jetzt bekommst du aber Angst, was? Was ist denn das für eine Intensität?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das hätte man, ja klar, im Endeffekt hätte man das besser machen können. Ja, aber das meine ich halt.
Du musst Emotionen transportieren und nicht Gleichgültigkeit. Und deswegen hat auch dieser Draft nicht funktioniert.
Wenn das passiert wäre, dann hättest du auch die Matches nicht gebraucht.
Ja, also ich weiß, dass diese erste Draft-Lotterie bestand zu 80% aus Backstage-Segmenten und dazwischen gab es dann mal so 2-3 Minuten Kämpfe, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und um auch die Drafts einzuleiten. Das haben sie auch nicht gemacht. Ne? Also da, weißt du, zum Beispiel, als Kane Owens und Sami Zayn gechokeslammt hat, hätten sie sagen können, bam, Kane ist jetzt bei Raw.
Mhm.
Zum Beispiel. So, oh ja, der ist jetzt hier auf einmal wieder, der hat ja total schlechte Laune auf einmal wieder. Und stattdessen hast du dann so Mumpitz und dann irgendwie 2 Minuten später sind dann alle wieder backstage und das Segment ist vorbei.
Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich aber alles nicht so schlimm, weil ich finde, was ab jetzt passiert, ist viel, viel wichtiger.
Ja, aber ich habe das Gefühl halt, dass man diesen Draft halt eben eigentlich als Startpunkt hätte nehmen sollen und diese Chance eben komplett verballert hat einfach. Wie Sebastian Schweinsteiger seinen Elfmeter beim
EM. Hör mir auf, ey. Ohne Witz. Ich habe jetzt nur zugehört, aber bitte, nein. bin ich froh, dass er nicht mehr bei Bayern kickt, ey.
Nein, aber da hätte man so viel mehr draus machen können und es ist einfach nichts passiert. Und Das ärgert mich. Also man hätte einfach diese Welle nehmen können, einfach auch so eine, wieder so eine Euphorie kreieren können. Diese Euphorie war ja da.
Du, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich bin genau das, was du gesagt hast, die Person war ich tatsächlich. Ich habe die ganze Woche über mich drauf gefreut. Ich habe echt eigentlich schon überlegt, ob ich nicht wach bleiben soll. Und jetzt, nachdem ich das gesehen habe, kann ich einfach mit Fug und Recht behaupten, ich bin froh, dass ich nicht wach geblieben bin. Und dann denke ich mir auch so, okay, really?
Ja, also es war halt echt bitter, so ein bisschen. Also, ne?
Man hätte aber ganz ehrlich, wenn es ab jetzt bergauf geht, weißt du, viel mehr bergab kann es ja nicht gehen, dann soll mir das recht sein.
Das sagen wir doch schon seit Jahren.
Ja, aber ey, was willst du machen? Was willst du machen? Was
ich will gar nichts dagegen machen.
Es wird Zeit, dass wir eine eigene Promotion gründen.
Na, ich habe ja die WXW hier um die Ecke, Ola. Da habe ich ja meinen Wrestling-Spaß. Aber
ja, aber ich meine deine eigene.
E-Network subscribed.
Das ist natürlich.
Ja, siehst du, das ist doch dann das Problem.
Weißt du, weil es mich. Das Ding ist ja.
Du bist Teil des Problems.
Cancel Network. Hashtag.
Bist unzufrieden und guckst es und zahlst Geld dafür.
Das Ding ist ja, ich bin ja noch nicht mal grundsätzlich unzufrieden mit der Ausrichtung von WWE. Ich bin nur unzufrieden mit den Stories, die sie haben. Ich finde die Wrestler, die sie haben, das Talent ist daran nicht schuld.
Das ist ja dann nicht schlimm.
Also das Talent ist ja an dem nicht schuld, was WWE macht, sondern das Problem ist diese Kreativlosigkeit, die einfach sich in dieser Liga festgesetzt hat. Die haben alles Material der Welt, um was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Und ich spreche hier nicht von Blut und Leuten, die vom Käfig fallen und Leitermatches und ich habe keine Ahnung, was für ein Blödsinn, sondern es geht einfach nur darum, dass man die Leute mal wieder emotional catcht und das.
Ja, aber die Leute schauen es ja trotzdem.
Ja, aber das macht's ja nicht besser.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja der Teufelskreis.
Also ich bin ja dafür, dass die WWE einfach mal was ganz anderes machen sollte. Die sollte mal vielleicht eine Football-Liga oder sowas machen. Also weil
das hat schon früher gut funktioniert.
Das weiß ich doch.
Ich meine, die Leute beschweren sich, aber schauen halt weiter. Weißt, nee. Ich meine, natürlich sind die Ratings lange nicht mehr so gut wie vor 10, 12 Jahren. Aber ich meine, solange die WWE damit Kohle macht, warum sollen sie das ändern? Ich meine, wenn ich jetzt, stell dir vor, ich würde Burritos machen. Meine lecker. Burritos, die schmecken. Aber die Zutaten, die hole ich mir bei der Goldenen Möwe. Und dann denke ich mir so, okay, bei der Goldenen Möwe, ich mache meine Burritos mit den Zutaten aus der Goldenen Möwe und servier meine Burritos. Und ich weiß, dass sie nicht lecker sind. Ich weiß, dass ich es lecker machen könnte mit ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich ein bisschen gescheiteres Personal hätte. Aber die Leute fressen's. Warum sollte ich was ändern? Warum sollte ich was ändern?
Ist WWE jetzt der Burrito oder bist du der Burrito?
Die WWE ist der Burrito. Ich bin
Kuros Burrito Bande.
Also pass auf, der Burrito ist Raw SmackDown. Ich bin Vince McMahon.
Aber Vince
McMahon macht doch keine Burritos. Mitarbeiter, die den Burrito zubereiten, ist das Creative Team.
Und wer ist die Goldene Möwe?
Das ist in dem Fall. Das sind. Nun! Verdrehen wir meine Theorie nicht. Goldene Möwe ist in dem Fall das Gehirn des Creative Teams.
Oh Gott. Ja, sprich weiter.
Aber du weißt, was ich meine. Warum soll ich was ändern, wenn es die Leute fressen?
Ich habe Hunger auf Burritos.
Ich will auch ein Burrito, verdammte Scheiße.
Ich weiß, was du meinst, aber. Das ist die beste Burrito-Metapher, die ich jemals gehört habe.
Kuro, der Burrito, mein.
Erinnere mich dran, dass ich dir beim nächsten Podcast einen Burrito schicke.
Einen frischen?
Ich gebe dir in Köln einen Burrito aus, wenn du auf der Gamescom bist.
Deal.
Ohne Witz, das ist das Beste, was ich heute gehört habe, der Burrito.
Die Burrito-Metapher.
Aber es ist halt so.
Inzwischen hat es WWE einfach verbaselt, dass man einfach mit Leidenschaft das noch guckt. Das ist halt irgendwie das Ding. Und dieser Draft hat halt irgendwie daran nichts geändert. Eine positive Entwicklung muss ich aber noch ganz kurz irgendwie anmerken.
Brock Lesnar hat auch den zweiten Drug-Test vergeigt.
Echt? Ernsthaft?
Ja, okay. Der zweite ist auch positiv.
Okay, das heißt, er ist jetzt erstmal.
Naja, er ist zumindest erstmal für UFC 2 Jahre gesperrt.
So ein Idiot!
Das ist schon ein richtiger Depp, ja.
Also man muss jetzt halt, da muss man jetzt wiederum abwarten. Jetzt springen wir natürlich wirklich hier komplett, aber ist scheißegal. Da muss man natürlich abwarten, wie WWE drauf reagiert, ne?
Also, gar nicht.
Müssten sie suspendieren.
Ziehen sie jetzt einfach ihre Drug-Policy durch, dann ist er 30 Tage gesperrt. Oder nachdem jetzt die Aufmerksamkeit so auf Brock Lesnar ist, gehen sie auf einmal strenger mit ihm vor.
Ach, das wird alles unter den Teppich gekehrt und dann kommt er einfach zeitgleich mit Roman Reigns zurück und dann bilden sie ein Tag-Team.
The Druggy Boys.
The Drug Destroyer Duo. The Duo of Drug Destroying Domination.
Die Roid Bros.
Und Fäden gegen die Hardy Boys.
Ja. Aber das war gar nicht das Positive, was ich gemeint habe, natürlich. Also auf der einen Seite ist es natürlich echt lustig, dass ausgerechnet Roman Reigns und Brock Lesnar aufeinander voll gedraftet zu Raw werden. Das ist schon eigentlich schon fast ironisch. Ich weiß nicht, ob WWE das gewusst hat und ob denen sich das klar war. Aber das einzig Positive ist tatsächlich die Veränderung im in den Kommentatorenteams.
Mhm.
Denn Jerry the King Lawler ist endlich weg.
Yay! Er wurde entlassen tatsächlich, oder? Das ist
so gut.
Das oder wurde er zu NXT gebracht?
Nee, er ist jetzt vorerst erstmal nicht gelistet. Also das ist das, was ich zumindest jetzt mitbekommen habe. Er ist erstmal raus da. Vielleicht ist er auch erstmal damit beschäftigt, sein eigenes Privatleben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Aber vorübergehend sind es erstmal bei Raw Michael Cole, Corey Graves und Byron Saxton. Und ich finde ja Corey Graves absolut fantastisch.
Mhm, ja.
Und ich hoffe, dass der einfach besser mit Michael Cole harmoniert, als das Jerry Lawler die letzten Jahre gemacht hat, und Byron Saxton ist ja eher so der Nachplapperer. Den finde ich halt eigentlich relativ langweilig. Der schmeißt nur mal so ein paar Worthülsen rein und gut ist.
Ey, jeder, der es schafft, Michael Cohen erträglich zu machen, der hat bei mir einen Stein im Brett.
Ja, das schaffen nicht viele.
Ja, deswegen. Deswegen warte ich ab.
Ja, und bei SmackDown haben wir dann Mauro Ranallo, JBL und David Otunga. Das finde ich insgesamt eine solide Mischung, aber da ist halt. Ja, ich meine, da ist zumindest mit Mauro Ranallo einer dabei, wo ich sage, den höre ich gerne. JBL gibt mir mittlerweile auf den Keks, kann ich nichts gegen machen. Der hat hier nur wieder mal ganz lustige Sachen, aber. Aber ich bin mal gespannt. Ich finde die Entwicklung in Kommentatoren-Teams auf jeden Fall sehr positiv. Ja, das finde ich gut, aber ansonsten denke ich, können wir eigentlich hier das Thema erstmal, können wir erstmal einen Schluss drauf machen, weil wir eigentlich erstmal abwarten müssen, wie sich diese ganze Roster-Split-Geschichte eigentlich entwickelt. Weil jetzt haben wir halt eben die beiden Rosters und alle so ein bisschen geenthypt und müssen jetzt mal sehen, was WWE daraus bastelt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Battleground am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das ist ja auch wiederum ein Event, der eher so als Übergangs-Pay-Per-View im Prinzip dient, so sehe ich das zumindest, weil, sind wir ehrlich, da wird jetzt nichts Weltbewegendes passieren, fürchte ich. Und das nächste große Ding wird halt der SummerSlam werden.
Ja. Ich will nicht über SummerSlam reden.
Freut ihr euch eigentlich übrigens schon über Once in a Lifetime 2.0, wenn Raw und SmackDown wieder zusammengeführt werden?
Ach so, dann ja.
Dean Ambrose gegen Seth Rollins?
Also in 2-3 Jahren wird das ja dann irgendwie mal passieren, denke ich mal. Aber ja, ach, das ist.
Ich hab jetzt eigentlich nur noch Angst, dass Cesaro ins Doghouse kommt für sein Segment.
Mit Rick Steiner zusammen.
Und dann muss er halt, dann wird er halt, keine Ahnung, von Big Show gesquashed oder so.
Ja, ich weiß
auch nicht. So meine Befürchtung.
Es ist alles ein bisschen deprimierend und ein bisschen schade, was WWE heute gemacht hat. Und wir können eigentlich nur noch auf eine bessere Zukunft setzen, weil das Talent ist da. Die müssen nur mal wieder sich auch trauen, daraus was zu machen. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass WWE ein paar kluge Ideen dann doch noch für einige jüngere Charaktere auf Lager hat und daraus einfach
was Schönes baut. Garantiert passieren.
Ja, ich bin auch mal gespannt auf die neue Generation von NXT jetzt vor allem, weil ich jetzt damit einsteigen werde endlich und neue Gesichter zu Gesicht bekomme.
Ach, Flo.
Ey, komm. Ich hätte mal damit den Podcast enden lassen sollen. Ach, Flo. Und dann einfach zack, Musik drüber. Also bei NXT sind ja grundlegend genug Leute, die sie jetzt da auch hochgezogen haben, und die werden ja auch noch mehr Talent einfach nachziehen. Insofern, da wird noch einiges kommen und da kann man ja auch sich drauf freuen. Allein, also auch wenn es noch nicht bestätigt ist, aber allein Tommy End da dann demnächst zu sehen, wie geil ist das denn?
Yay!
Axel Tischer und so, also da ist eine ganz neue Generation, wie du es gerade gesagt hast, Flo, kommt da, und ich glaube, da können wir uns sehr drauf freuen. Auch hier Leute wie, ich habe schon wieder seinen NXT-Namen vergessen, aber der ehemalige Biff Busick zum Beispiel, der ist auch ein fantastischer Wrestler, Eli Norken oder so, ich habe es vergessen, wie er heißt. Ganz furchtbarer Name. Der ist auch jemand, der halt eigentlich viel Talent hat und einfach da auch was bringen kann. Da hast du noch die Cruiserweights, die ja auch von da aus alle rüberkommen. Also, das Talent ist da, die Ideen sind halt leider nicht vorhanden, zumindest über weite Strecken, aber
ja, die sollten einfach uns als Creative Team engagieren.
Das ist ja
blöd. Dann geht einfach die Post ab.
Dann hat von mir aus Ambrose die längste Titelregierung seit Bruno Sammartino.
Ja, dann bin ich Chef Creative Team und feuer erstmal Flo für diesen Vorschlag.
Nein! Dann mache ich Burritos und liefere die an den Ring.
Ich meine, klar, wir wissen alle, dass das, was wir hier tun, ist ja pures Rumgemarke und so. Und wir kennen die Backstage-Politics nicht. Wir wissen nicht genau, wie verhalten sich Leute im Hintergrund, wie sind da die genauen Abläufe. Aber trotzdem ist es einfach so, dass man ja auch als Fan sagen kann, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und ich finde einfach, dass der Draft jetzt einfach sowas war, wo WWE aufgebaut hat und dann eigentlich die Erwartungen der Fans nicht erfüllt hat.
Ja, kann man so sagen.
Amen, Bruder. Amen. Und
damit beschließe ich den Podcast heute. Schaut ruhig mal bei uns auf Facebook vorbei. Lasst da einen Daumen da, wenn euch der Podcast gefallen hat.
Euren eigenen, per Post bitte.
Genau, schickt einen Daumen ein. Machen auch ein Foto davon und posten ihn bei headlock.de.
Oh, stell dir vor, da kommt tatsächlich so ein richtiger Daumen per Post.
Du weißt ja nicht, ob Japaner zuhören.
Ich überlege gerade, der nächste Podcast ist jetzt schon wieder am Wochenende dran. Da gibt es dann eine weitere Ausgabe von Das erste Mal, mein erstes Mal WWE und schöne Erinnerungen, also ein bisschen Retro-Podcast. Und danach geht es auch schon weiter mit der Battleground-Berichterstattung. Da werden wir auch schauen, dass wir dann am Montag oder am Dienstag den Podcast möglichst zeitnah auf Lager haben, damit auch alle darüber informiert sind, was denn bei Battleground passiert ist, was wahrscheinlich nicht allzu viel sein wird. Aber ja, wir müssen trotzdem hören und ich bedanke mich an jeden, der Headlock irgendwie unterstützt und wir hören uns dann schon am Wochenende wieder. Bis dahin, macht's gut!